Also die Pfingst- und charismatische Bewegung, Teil 1 heute Abend, Entstehung und Geschichte. Wir haben ja mittwochs in den vergangenen 2 Jahren immer wieder Seminare gehabt über Sekten und geistliche Strömungen. Und heute Abend geht es nicht um eine Sekte, das möchte ich vorher nochmal ganz klar abgrenzen. Hier geht es nicht um Zeugen Jehova oder Neuapostolische und dergleichen. Hier geht es um keine Sekte im Sinne einer verderblichen Lehre, sondern hier geht es um Brüder und Schwestern. Das ist der große Unterschied. Hier geht es um Menschen, die auch den Herrn Jesus kennen, die ihn lieb haben, die den gleichen Heiligen Geist empfangen haben wie wir. Und darum Vorbemerkung, es geht um Lehre und Praxis, nicht um Personen. Wir wollen heute Abend nicht irgendeiner Person zu nahe treten, eine Person schlecht machen, kritisieren. Es geht um Lehre und Praxis. Wir sprechen niemandem die persönliche Errettung ab. Wir können nicht prüfen, ob jemand in dieser Bewegung wiedergeboren ist oder nicht. Das weiß der Herr alleine. Aber das eine weiß ich. Wir haben so viele Geschwister, wie Gott Kinder hat. Wenn Gott Kinder hat in dieser Bewegung, dann sind es unsere Brüder und Schwestern, auch wenn uns manches an ihrem Frömmigkeitsstil oder auch in Lehre und Praxis nicht behagt oder wir es von der Schrift her ablehnen müssen, dann sind es immer noch Brüder und Schwestern. Wir unterstellen auch niemanden Böswilligkeit, wenn wir im Folgenden auch auf die eine oder andere Sicht kommen, die wir von der Bibel ablehnen, dann wollen wir damit nicht behaupten, die Geschwister aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung machen das böswillig, sie wollen irgendjemanden da verführen oder schaden. Nein, sie machen das aus ihrer Sicht so, wie sie es erkennen und wollen damit nichts Böses tun. Viertens, wir wollen die positiven Aspekte erkennen und davon lernen. Und ich kann euch sagen, da können wir einige dicke Scheiben abschneiden, ganz dicke Scheiben. Da werden wir in 4 Wochen, so Gott will, wenn wir Teil 2 haben, werde ich beginnen mit den Punkten, die wir lernen können von der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Da wird vielleicht dem einen oder anderen zunächst mal die Luft wegbleiben. So viel Positives werden wir da zunächst erstmal zur Kenntnis nehmen müssen. Und dann, wir wollen aber auch die falschen Aspekte ebenfalls kennenlernen, damit wir sie vermeiden können. Wir wollen also zusammengefasst differenzieren. Das ist etwas, was manchem gar nicht so gut liegt. Wir pauschalieren nämlich viel lieber, so bums über einen Kamm drüber. Und wir sollten lernen, alle miteinander zu differenzieren, zu unterscheiden. Genau das möchte nämlich der Herr von uns, wenn er uns durch den Apostel Paulus sagen lässt, prüfet aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Genau das meint differenzieren. Prüfen, damit ich das Gute festhalten kann und das Böse vermeiden kann. Das wollen wir auch mit allen Glaubensrichtungen so halten und auch mit der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Ich muss gleich heute Abend dieses Thema mit einem Exkurs beginnen. Exkurs heißt ein Ausflug. Wir machen einen geistlichen Ausflug. Exkurs Nummer 1 heißt das Phänomen des Schwarmgeistes. Schwarmgeist ist ein Begriff, der so in der Bibel nicht vorkommt, aber er will etwas beschreiben, wo Gläubige in ihrer Glaubenshaltung, in ihrer Frömmigkeit einen enthusiastischen Stil haben, der ins Unnüchterne hin tendiert, der etwas schwärmerisch ist. Wenn 2 junge Leute verliebt sind, meinetwegen 2 Teenager sind bis über die Ohren verliebt, dann schwärmen sie voneinander und sehen alles rosarot und so weiter. Schwärmerisch sein heißt nicht mehr die Realität sehen. in Wunschdenken kommen, emotional, gefühlsmäßig das Ding überziehen. Und in diesem Sinn sprechen wir von einem Schwarmgeist, wobei wir dazu sagen müssen, dass da eben das Wort Geist drin steckt, dass da ein Geist mit Verursacher ist, dass Menschen auf einmal alles so unnüchtern sehen und über die Schrift hinausgehen. Ich habe allerhand gelesen zu dem Thema Pfingst- und charismatische Bewegung, meine ich jedenfalls, und ich habe nichts Besseres gefunden als das, was ein gewisser Pastor Ernst Buddeberg bei der 14. Gnadauer Konferenz in Wernigerode im Harz 1910 in einem Referat dargelegt hat: Kennzeichnung des Wesens der Schwärmerei. Das hat mir so viel zu sagen und ich hoffe auch euch heute Abend hier. Ernst Buddeberg, übrigens der Nachfolger von Pfarrer Körper als Missionsdirektor bei der Liebenzeller Mission ab 1936. Erstens, die Schwärmerei ist eine Krankheit des Glaubenslebens, ein erregtes Fiebern der Seele. Es gibt ein Fiebern des Körpers, wenn er erhöhte Temperatur hat, und es gibt ein Fiebern der Seele. Buddeberg sagt, Schwärmerei ist eine Krankheit des Glaubenslebens. Die Bibel spricht im Titusbrief dreimal von gesundem Glauben im Zusammenhang mit gesunder Lehre. Es gibt kranken Glauben. Es gibt sehr, sehr kranken Glauben, der fast sterbenskrank ist. Und hier sagt Buddeberg, Schwärmerei ist eine Krankheit des Glaubenslebens. Wir werden im Neuen Testament an ungezählten Stellen zur Nüchternheit gemahnt. Und das hat immer etwas zu tun mit einem ganz schlichten Festhalten an Gottes Wort. Zweitens, die Schwärmerei ist eine Versuchung des Satans, der die Kinder Gottes zum Glaubensübermut verleiten möchte. Das ist also nicht nur, wie bei den Teenagern, so ein bisschen übertriebenes Schwärmen, sondern hierhinter steht ein Geist, ein falscher Geist, ein Schwarmgeist. Wir werden in 4 Wochen beim Teil 2 auch die biblische Begründung dafür sehen, dass die Bibel uns selber Dinge berichtet, wo wir eindeutig Schwarmgeist am Werk sehen. Drittens, die Wurzel der Schwärmerei liegt im mangelnden Wahrheitssinn und im Hochfahren des menschlichen Geistes. Das ist was sehr Wichtiges. Mangelnder Wahrheitssinn, nicht ehrlich sein mit sich selbst, sich selber etwas vormachen, in die Tasche lügen. Wenn man zum Beispiel in Veranstaltungen geht und will sich dort irgendwie aufpowern lassen, mit einer Kraft, die da anscheinend gegenwärtig ist. Man lässt sich aufblasen wie einen Luftballon und tut so, als wäre man der geisterfüllte Christ, der Gnadengaben ausleben kann und so weiter. Und zu Hause, in Ehe und Familie und am Arbeitsplatz und in den ganzen Beziehungen stimmt es hinten und vorne nicht. Dann passt das nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Da ist mangelnder Wahrheitssinn. Und da ist Hochfahren des menschlichen Geistes, also Hochmut. Man möchte mehr sein, als man auch glaubensmäßig ist. Viertens, die Schwärmerei fängt da an, wo der Mensch die Prinzipien missachtet, die Gott für seinen Verkehr mit den Menschen ein für allemal gegeben hat. Solche Prinzipien sind: A. Gott will durch sein geschriebenes Wort mit uns verkehren. Hauptprinzip: Gott will durch sein Wort mit uns verkehren. Die Schwärmerei will darüber hinaus inneres Wort Gottes haben und richtet ein neues Prophetentum mit autoritativer Gewalt auf. Das meint, dass sie sagen, ach, warum kommst du denn immer mit der Bibel? Die Bibel ist vergangenes Wort. Das haben mal Menschen vor 2000 Jahren empfangen. Das ist vergangenes Wort. Wir heute haben gegenwärtiges Wort. In unserer Versammlung, da spricht Gott durch Propheten direkt hinein in unsere Gemeindesituation. Da sind Brüder oder Schwestern, die sind begabt, die empfangen Visionen, die empfangen Weisungen vom Herrn. Da ist gegenwärtiges Wort Gottes, doch nicht vergangenes, in der Bibel verstaubtes Wort. Ich überzeichne jetzt ein wenig, aber so wird unterschieden. Die Bibel, das geschriebene Wort, ist vergangenes Wort und in die Versammlungen hinein geschieht gegenwärtiges Wort. Und somit wird ein neues Prophetentum aufgerichtet. Die Menschen, die da die Träger dieser Offenbarungen sind, dieser Offenbarungen in Anführungsstrichen, die sind ja dann praktisch höher gestellte Personen in der Gemeinde, eben ein neues Prophetentum wird aufgerichtet, wie zur Zeit des Alten und zu Beginn des Neuen Testaments. B. Gott will durch seinen Sohn mit uns verkehren. Die Schwärmerei löst den Geist von der Person Jesu Christi und meine Anmerkung stellt ihn oft in den Mittelpunkt. Bitte versucht euch das einzuprägen ganz tief. Jesus Christus und der Vater sind eins. Und Jesus Christus und der Geist Gottes gehören auch ganz eng zusammen. Die Person Gottes in Vater, Sohn und Heiliger Geist darf in keiner Weise auseinandergerissen werden. Darum verwendet die Bibel zum Beispiel für den Heiligen Geist einmal Geist des Vaters, Geist Jesu Christi. Da wird an diesen Ausdrücken deutlich gemacht, es gehört alles zusammen. Und wir dürfen nicht den Heiligen Geist von der Person Jesu Christi trennen. Da fängt Schwärmerei an, wenn das geschieht, wenn man nur den Geist in den Mittelpunkt stellt. Und es gibt in der Pfingst- und charismatischen Bewegung ungezählte Gläubige, die zum Heiligen Geist beten. Wir haben in der ganzen Bibel kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Auch nicht zu Maria, auch nicht zu Engeln und nicht zu Heiligen. Wir haben in der Bibel nur Gebete zum Vater und zum Sohn, sonst überhaupt nichts. Jedenfalls keine echten biblischen Gebete. Es kommt schon hier und da vor, dass Menschen versuchen, Engel anzubeten, aber das wird immer sofort abgewehrt. Jesus, ja, der Vater und der Sohn wird angebetet, nur nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus Christus anstrahlt und groß macht. Aber er will selber nicht groß gemacht werden. Wenn ihr manchmal vielleicht eine Bühne seht, wo ganz unten am Bühnenrand der Scheinwerfer versteckt ist und er strahlt auf der Bühne den Hauptdarsteller an oder irgendeinen Punkt, aber der Scheinwerfer selber wird vom Publikum aus gar nicht gesehen, sondern der Lichtschein, den er wirft, der Lichtkegel, der wird gesehen und so wirft der Heilige Geist den Lichtkegel auf Jesus Christus. Und er will selbst gar nicht in den Mittelpunkt gestellt werden und angebetet werden. C. Gott hat uns an die Schöpfung und ihre Ordnung gewiesen. Die Schwärmerei will aber alles Kreatürliche hinter sich lassen und nur Geist sein. Schau, das gibt es schon seit mehreren tausend Jahren, dass das Körperliche, das Geschaffene, Kreatürliche abgelehnt wird und das Geistliche und Geistige hochgestellt wird. Das war schon in der griechischen Philosophie die Tendenz. Geist ist alles, Körper, Materielles ist nichts, ist Dreck. Und diese Linie, dieser Ansatz finden wir auch in schwärmerischen Kreisen. Nur Geist und das Körperliche, das wird zurückgestellt. Wenn zum Beispiel Menschen anfangen, wegen bestimmter Geisteserlebnisse den Schlaf zu vernachlässigen und sagen, ich brauche nicht schlafen, ich brauche nur noch 5 Stunden, ich brauche nur noch 3 Stunden, ich brauche nur noch 1 Stunde schlafen, der Herr gibt mir so viel Kraft, ich kann die ganze Nacht durchbeten, dann weiß ich, es wird nicht mehr lange dauern bis zur Nervenklinik. Das haben wir schon wiederholt miterlebt. Das will Gott nicht. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die den Rhythmus von Tag und Nacht brauchen und wir müssen darauf achten, dass unser Körper die Nahrung und auch die Ruhe und die Bewegung bekommt, die er braucht. Und da dürfen wir nicht übergeistlich werden und denken, ach du liebe Zeit, das lassen wir alles hinten. Hauptsache, ich bin geisterfüllt und kann beten und so weiter. Natürlich sollen wir beten, aber in der Nacht wohl dann nur, wenn wir schlaflos da liegen und nicht mit gestelltem Wecker, um dann aufzustehen und eine Gebetsnacht zu machen. D. Gott stellt seinen Verkehr mit uns Sündern auf den Grund der gerechtmachenden Gnade. Ist ganz wichtig, dass wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben können, dass wir zu ihm kommen können, dass wir zu ihm beten können wie vorhin. Das hat allein den Grund in seiner gerechtmachenden Gnade, in der Rechtfertigung, haben das unsere Väter genannt. Das heißt, dass Gott die Kluft von oben zu uns überbrückt hat, in Christus zu uns gekommen ist, gestorben ist am Kreuz, auferstanden und das volle Heil vollbracht hat. Die Schwärmerei lässt die Rechtfertigung als eine Anfangsstufe des Glaubens hinter sich und sagt, ja, am Anfang ist die Bekehrung, das ist schön und recht, aber das lässt man bald hinter sich und dann kommt die Wiedergeburt. Und wenn man wiedergeboren ist, dann geht es erst richtig los. Dann kommt die Geistestaufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann ist man ein Full-Power-Christ und schnallt so mit dem Finger und dann geschehen die Zeichen und Wunder oder dann bekehren sich alle Leute um mich herum oder sonstige Dinge, werden alle Leute gesund, die mit mir in Berührung kommen. So geht das natürlich nicht. E. Gott stellt seinen Verkehr mit uns Sündern auf die Furcht des Herrn. Die Grundlage unserer Gottesbeziehung ist die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott. Nicht die Angst, das ist was anderes. Die Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht ist gepaart mit der Liebe zu ihm, weil er unser liebender Vater ist. Aber beides gehört wie zwei Seiten einer Münze zusammen. Die Grundlage ist die Ehrfurcht. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Schwärmerei überspringt oft in falscher Vertraulichkeit diese heiligen Grenzen. Da gibt es ganz groteske Formen von diesen Grenzüberschreitungen, das will ich jetzt nicht alles aufzählen. F. Gott tut uns seinen Willen vornehmlich kund durch sein Wort, durch die Lebensumstände und durch erfahrene Christen. Aber zuerst durch sein Wort. Wir unterscheiden in der Bibel den allgemeinen Willen Gottes. Der ist uns gegeben in der Heiligen Schrift. Da ist der allgemeine Wille Gottes. Da steht, was Gott über Ehe will und über Familie und über Erziehung und Gemeinde und Staat und all die Dinge. Ist der allgemeine Wille Gottes. Und dann gibt es aber auch den persönlichen Willen Gottes für mein kleines persönliches Leben. Und diese Führungen in unserem Leben geschehen immer in dem Rahmen des allgemeinen Willens Gottes. Gott wird uns persönlich nie gegen seine Prinzipien führen, die in der Bibel geschrieben sind. Beispiel: Da kann nie ein junges Mädchen kommen und kann sagen, mir hat der Heilige Geist gezeigt, ich soll meinen ungläubigen Freund heiraten. Dann sage ich, das hat dir bestimmt ein Geist gezeigt, aber nicht der Heilige Geist. Das hat dir dein Ich-Geist gezeigt. Der möchte das nämlich gerne, aber nicht der Heilige Geist. Der sagt uns nämlich im allgemeinen Willen Gottes, dass Gläubige nie Ungläubige heiraten sollen, sondern immer Gläubige. Und deswegen führt der Heilige Geist individuell nie gegen die Prinzipien, gegen den allgemeinen Willen Gottes. Das geht nicht, da würde sich Gott selber widersprechen. Und deswegen müssen wir sagen hier, Gott tut uns seinen Willen durch das Wort kund. Die Schwärmerei will oft nur unmittelbar vom Geist geleitet werden und sagt, ach, was da in der Bibel steht, mir hat der Heilige Geist gezeigt, ich soll so machen. Und das geht eben nicht. Der Heilige Geist führt nicht gegen Prinzipien der Bibel. G. Gott stellt seinen Verkehr mit uns auf den Glauben und nicht auf das Schauen. Ein ganz wichtiger Satz. In 2. Korinther 5, Vers 7 steht nämlich, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wir möchten manchmal schon gerne im Schauen wandeln. Wir möchten manchmal gerne erleben in unserem Leben durch Krankenheilungen oder durch andere Dinge, so richtige Erweise der Allmacht Gottes und seiner Kraft und so weiter. Und das kommt ja auch da, wo Gott es will, aber nicht immer da, wo wir es wollen. Die Schwärmerei möchte aus der Glaubensbahn heraustreten und Gesichter und Erscheinungen haben. Sie überschätzt die ekstatische Frömmigkeit. Immer wieder kommt es vor, dass Gläubige sich danach ausstrecken, sich danach geradezu sehnen, übernatürliche Erlebnisse zu haben, in Träumen, in Visionen oder in Auditionen Stimmen zu hören. Und ich möchte euch bitten, streckt euch danach nicht aus. Da könnt ihr an der Stelle wirklich etwas lernen von Martin Luther. Der war so nüchtern, ja. Der hat eine Christusvision gehabt. Christus, plötzlich steht Christus in seinem Zimmer. Er sieht eine Gestalt wie Christus. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sein Tintenfass genommen, nach dieser Christusgestalt geworfen und gerufen: Weg mit dir, du Schandteufel! Ich weiß von keinem anderen Christus als dem, der gepredigt ist und geglaubt in Gottes Wort. Und das war gut so. Das war richtig so. Der Herr Jesus hat gesagt, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet: Ich gehe zum Vater und ihr werdet mich hinfort nicht sehen. Christus hat sich nach seiner Himmelfahrt nur in einer außergewöhnlichen, besonderen Situation noch einem Menschen so geoffenbart, und das war dem Saulus vor Damaskus, weil er ihn als auserwähltes Werkzeug haben wollte. Aber das kann heute von uns niemand mehr so beanspruchen. Und darum halten wir uns daran im Glauben und nicht im Schauen. H. Gott stellt die Entwicklung unseres Glaubens unter die Gesetze des wachstümlichen Lebens. Ganz wichtiger Satz. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Dann wird die Liebe beschrieben. Da steht die Frucht. Und es gibt wohl nur ganz, ganz wenig Pflanzen, die über Nacht Frucht ansetzen. Wenn es irgendwo eine gibt in Südamerika, mag sein, ja. Aber in der Regel dauert es Wochen oder gar Monate, bei manchen sogar Jahre, bis die erste Frucht kommt. Und unser Glaubensleben ist unter die Entwicklung des wachstümlichen Lebens gestellt. Gott spricht von Frucht, und die Schwärmerei möchte aber durch einen Glaubensflug, durch ein Hauruck-Erlebnis auf die Höhen des christlichen Lebens kommen. Ich lege dir die Hände auf, wir beten um die Taufe mit dem Heiligen Geist, und dann bist du ein Full-Power-Christ. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als wie mit diesen Worten. Dann bist du eben ein reifer Christ, ja, möglichst jemand, der erst seit ein paar Stunden oder Tagen gläubig ist, dann wird er durch Handauflegung zu einem reifen Christen gemacht. Wie soll das gehen? Das widerspricht den Gesetzen des wachstümlichen Lebens. Hans?
Ja. Mir ist spontan eingefallen, Joel 3. Mhm. Da Offenbarung 12,15.
Ja.
Wo also ganz klar gesagt wird, dass eben
Gesichter kommen werden.
Ja. Mhm. Und danach will ich meinen Geist ausschließen, über alles Fleisch, eure Söhne und Töchter sollen weiß sein, eure Ältesten sollen Träume haben und Gedichte und so weiter.
Mhm.
Wenn ich richtig bin, ganz klar der gleichen Meinung. Sie dürfen kein Wort abweichen von dem geschriebenen Wort. Sie dürfen nicht.
Ja.
Aber trotzdem. Das Beispiel erwähnt das, ganz klar, das kann nicht sein. Auch das ist in der Bibel festgehalten. Aber trotzdem steht es ja auch hier, und trotzdem werden in der Endzeit, in der wir auch leben, Menschen geben, die Gesichter haben, und denen dürfen wir es einfach nicht absprechen. Man kann es natürlich prüfen in der Bibel, aber absprechen, man sagt, das glaube ich denn nicht, das sollte man eigentlich nicht tun. Man kann auch recht wieder begehen.
Ja, das Problem ist jetzt bei der Stelle Joel 3 die heilsgeschichtliche Einordnung. Wann wird sich Joel 3 erfüllen? Das ist jetzt keine Vertröstung, Hans. Wir werden in 4 Wochen auch an Joel 3 kommen. Wir werden das lesen und wir werden schauen müssen, wann wird sich diese Stelle von Joel 3 erfüllen. Am Ende der Zeit der Gemeinde oder zu Beginn des tausendjährigen Reiches? Das wird die Auslegungsfrage sein, die wir dann klären müssen. Und dann, dann können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen. So, das war der erste lange Exkurs. Ich wollte ganz bewusst damit beginnen, weil dieses Referat von Buddeberg, das hat so kernige und für mich hilfreiche Aussagen. Ich bitte euch wirklich sehr, da nochmal drüber nachzudenken, das nochmal in Ruhe zu lesen. Das finde ich also äußerst wertvoll. Exkurs Nummer 2, schwarmgeistige Bewegungen in der Kirchengeschichte. Die Pfingst- und charismatische Bewegung, die Anfang dieses Jahrhunderts aufbrach, war nicht die erste Bewegung, die ich hier einordnen würde, sondern wir haben im Verlauf der fast 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder schwarmgeistige Aufbrüche gehabt. Schwarmgeistig in dem Sinn, wie wir es jetzt oben definiert haben, dass da etwas Unnüchternes gekommen ist, etwas, was sich von der Bibel entfernt hat oder weit darüber hinausgegangen ist. Ich will das nur mal hier anführen. Da waren die Montanisten Mitte des 2. bis 4. Jahrhunderts. Die hatten auch schon Offenbarungen Gottes in der Ich-Form, wo auf einmal einer aufstand und sagte, ich, Jesus, sage euch, oder ich, Gott, sage euch. Ja, Offenbarungen in der Ich-Form. Oder sie hatten Zungenrede, sie hatten Visionen und Dinge, die eben heute in dieser Bewegung auch vorkommen. Montanisten. Und dann gab es die Donatisten, die waren im 4. Jahrhundert in Nordafrika ansässig. Die hatten ähnliche Dinge wie oben die Montanisten, unterschieden sich aber wieder etwas. Das sind jetzt Themen, die könnte man ins Endlose fortsetzen, kirchengeschichtsmäßig. Aber dafür gibt es Bücher, das müssen wir nicht hier in diesem Vortrag behandeln. Drittens, Schwärmerei in der katholischen Mystik. Diese ganzen Dinge, was die heilige Katharina von Siena erlebt hat im Mittelalter oder die heilige Theresia, die sehr viele Christus- und Engelsvisionen hatte, ja, oder auch Ignatius von Loyola, ein Zeitgenosse Luthers, der sich am liebsten Anti-Luther selber nannte und die Gegenreformation betrieben hat und die Gläubigen mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat. In manchen Büchern heute findet man ihn unter den Heiligen, ja, also unter den Vätern der Christenheit wieder. Also wenn es jemals einen echten Christenverfolger gegeben hat, dann war das Ignatius von Loyola. Auch er hatte Gesichte und andere Dinge und eine ganz eigenartige mystische Maria-Beziehung. Zu seiner Zeit sprach man eben von der Viereinigkeit, Vater, Sohn, Geist und Mutter Maria. Oder Therese von Konnersreuth, vielleicht habt ihr diesen Namen mal gehört, mit dem Phänomen der Stigmatisierung, die immer in der Passionszeit plötzlich aus den Händen und Füßen geblutet hat, ja, und aus der Seite. Das nennt man Stigmatisierung. Übrigens ein rein okkulter Vorgang. Wenn ihr danach forscht in der Geschichte dieser Frau, werdet ihr sehen, dass Eltern oder Großeltern irgendwann mit Zaubereisünden zu tun hatten und dann kommt bei den Enkeln diese Erscheinungen. Das ist in vielen anderen Fällen nachgewiesen, nicht direkt bei der Therese von Konnersreuth, aber wenn ihr solche Dinge hört oder lest, seid da einfach nüchtern und glaubt das nicht oder denkt nicht einfach, das sind wirklich göttliche Vorgänge. Das kann auch von einer ganz anderen Seite kommen. Sie hat übrigens auch lange Zeit nur von Hostien gelebt und das ist ja auch etwas Übernatürliches. E. Edward Irving ist der Gründer der Neuapostolischen Kirche. Auch er war ein Mann, der sich dem Schwarmgeist geöffnet hatte und Eingebungen hatte und daraufhin entstand dann auch die spätere Neuapostolische Kirche. Nur mal so ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte, dass es schwarmgeistige Bewegungen oder Einzelne immer gegeben hat. Zusammenfassend, die Erscheinungsformen der heutigen Pfingst- und charismatischen Bewegung hat es im Verlauf der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, allerdings ausschließlich in schwarmgeistigen Gruppen. So, jetzt haben wir einen langen Vorspann gehabt. Jetzt kommen wir zu Punkt A, Entstehung und Ausbreitung der Pfingstbewegung, der Nährboden der Pfingstbewegung. Wir müssen da noch etwas vorangehen. Mir ist es aber sehr wichtig, dass wir diese geschichtlichen Grundlagen haben, dass wir nicht gleich mit den Lehren beginnen. Die amerikanische Evangelisationsbewegung. Charles Finney war ein Mann, der in ganz großem Segen gewirkt hat als Evangelist. Wenn ich nur ein Tausendstel seines Segens in meinem Leben hätte, dann wäre es wahrscheinlich schon reich gesegnet. Ein Mann, durch den ungezählte Menschen zum Glauben kamen. Wir wollen das nicht irgendwie gering achten. Aber wir müssen auch prüfend festhalten, dass er nach seiner Bekehrung wenig später eine Geistestaufe erlebte, so hat er selber beschrieben. Das gestehen wir ihm zu, da habe ich nichts dagegen. Aber Finney hat einen Fehler gemacht. Er machte aus seinem persönlichen Erlebnis eine Lehre. Nämlich eine Heiligungslehre in zwei Stufen, dass da zuerst die Bekehrung ist und später eben bei der Geistestaufe, da macht es einen großen Schritt vorwärts und dann kommt die zweite Stufe des Glaubenslebens. Und das ist gefährlich, das ist nicht biblisch, das ist nicht recht. Da ist schon ein falscher Ansatz, wenn wir das so in ein Zwei-Stufen-Christsein unterteilen. Das wollte Finney nicht, das hat er ganz gewiss nicht böswillig gemacht. Und wenn er geahnt hätte, wie verhängnisvoll sich das auswirken würde, hätte er das ganz gewiss nicht getan. Die Wurzel lag für Finneys Verhalten schon früher in der Vollkommenheitslehre Wesleys, auch ein Mann, der ganz groß gewirkt hat für den Herrn und der Gründer der Methodistenkirche. Aber er hat im Blick auf seine Vollkommenheitslehre auch eine etwas perfektionistische Sicht gehabt. B. Ein Mann namens Boardman verkündigte dann im Folgenden eine Stufenlehre zum Higher Christian Life, zum höheren christlichen Leben. Da ging das weiter, da wurde der Faden aufgenommen von Wesley über Finney zu diesem Boardman hin. Dann kam im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, kam es bei vielen Christen weltweit, aber besonders in England, zu dem Wunsch nach mehr Heiligung. Und dieser Wunsch ist gut, an dem ist nichts Schlechtes. Heiligung unseres Lebens, dass es ganz in Gottes Hände kommt, dass wir in den Glaubensgehorsam kommen, dass Gott alle Lebensgebiete unseres Lebens beherrschen darf, das ist ein guter Wunsch. Und da entstand eine ganze Bewegung, die Holiness-Bewegung, Holiness-Movement. Und dann wurde aber der Weg zu dieser Heiligung folgendermaßen gelehrt: Heiligung durch den Glauben. Das klingt zunächst ganz biblisch, ganz wunderbar. Heiligung durch den Glauben. Ich muss es einfach glauben, dass ich errettet bin und dass ich frei bin von der Sünde und dass Jesus schon alles für mich getan hat und meinen alten Menschen mit ans Kreuz genommen hat. Da wurde sehr der Glaube betont. Glaub es doch, dass du schon frei bist von der Sünde. Der Römerbrief wurde da ganz stark ausgelegt. Römer 6 und 8, diese Kapitel vor allem. Und das klingt sehr biblisch, aber da ist eine kleine Akzentverschiebung. Wenn wir nämlich in 1. Korinther 1, Vers 30 lesen, da schreibt der Apostel Paulus: Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Ja, da alles vier wird da genannt. Jesus Christus ist unsere Errettung und er ist auch unsere Heiligung und unsere Erlösung. Er ist unsere Vollendung. Alles ist in ihm. In Jesus ist das. Also mit anderen Worten, der Gekreuzigte ist auch das Zentrum meiner Heiligung. Und ich wachse nie über ihn, über den Gekreuzigten hinaus. Ich werde immer unter dem Kreuz und an dem Kreuz stehen und über das Kreuz nie hinaus wachsen. Und das ist das Gefährliche, wenn man meint, ach, das Kreuz, ja, die Bekehrung und Sündenvergebung, das ist ganz am Anfang, aber dann wachse ich auf die Höhen eines sündlosen Lebens oder eines perfektionistischen Lebens und so weiter. Die herausragende Gestalt dieser Bewegung war ein Mann namens Smith, im letzten Jahrhundert, wie gesagt. Er predigte zuerst in England viel auf diesen Konferenzen, kam dann auch nach Deutschland, Berlin, Basel, Stuttgart, Wuppertal. In Folge entstanden auch in Deutschland Heiligungskonferenzen. So berühmte Männer wie Jellinghaus, Rappert, Stockmeier sprachen bei diesen Konferenzen. Dann war gleich Anfang dieses Jahrhunderts in Wales eine Erweckung, eine echte Erweckung, die so großartige Auswirkungen hatte, dass Hunderte von Gaststätten schließen mussten, weil keine Trinker mehr da waren, weil keine Leute mehr da waren in der ganzen Gegend, die Alkohol getrunken haben. So eine durchgreifende Erweckung. Stellt euch mal das heute vor, ja, wenn der Herr uns das nochmal schenken könnte. Aber wirklich ein ganz gewaltiger Geistesaufbruch dort in Wales. Da waren Männer wie Torrey und Alexander. Sie predigten das Evangelium von Jesus Christus, aber unter anderem auch die Geistestaufe, wieder als ein von der Bekehrung und Wiedergeburt getrenntes Erlebnis. Evan Roberts, das besondere Werkzeug, ein einfacher Mann, kein Theologe, ein einfacher Arbeiter und Jesse Penn Lewis schlossen sich dieser Bewegung an. Und in Deutschland lasen viele Christen in ihren christlichen Blättern von der Erweckung in Wales. Da wurde das berichtet und da entstand in Deutschland so eine richtige Sehnsucht: Ach Herr, schenk uns doch auch diese Erweckung wie drüben in Wales. Ja, ist ja verständlich, wenn nur ein paar hundert Kilometer weg ein solcher Aufbruch ist. Und in Deutschland war wirklich Anfang dieses Jahrhunderts eine Sehnsucht nach Erweckung. Viertens, alles mit vorbereitende Faktoren für die Entstehung und Ausbreitung der Pfingstbewegung hier in unserem Land. Jonathan Pauls Lehre vom reinen Herzen. Ja, Jonathan Paul war ein Gläubiger, ein feiner geistlicher Mann, der hat Lieder gedichtet, die wir heute noch singen. Dir fehlt wohl noch der Friede zum Beispiel und andere Lieder. Aber eines Tages hat er sich ganz, ganz intensiv mit dem ersten Johannesbrief beschäftigt und der Brief hat ein paar Stolperstellen. Da sind schon andere Menschen drüber gestolpert. Wir werden ihn, wenn Gott will, eines Tages mal durchnehmen. Auch hier, dann können wir darauf eingehen. Und Jonathan Paul stolperte über den ersten Johannesbrief. Und eines Tages verkündigte er, dass man als Christ in einen Stand der Sündlosigkeit kommen könnte. Er war auf einer Konferenz vor über 2000 Leuten und sagte den berühmten Satz: Geschwister, ich habe schon seit 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Und ihr kennt das schon, da stand ein schwäbischer Bruder auf und sagte: Aber wir haben ihn noch gesehen. Ja. Er meinte, er hätte ihn nicht mehr gesehen, er hätte nicht mehr gesündigt, aber er hätte mal seine Frau fragen sollen, die hat wahrscheinlich den alten Adam noch gesehen bei ihm, gell? Oder den alten Jonathan. Aber er ließ sich nicht mehr korrigieren, das ist das Schlimme.
Aber ich glaube, später ist er doch noch.
Wir kommen drauf, ja? Er ließ sich zunächst mal nicht korrigieren. Die Brüder haben mit ihm gerungen, haben gesagt: Bruder Paul, 1. Johannes 1, Vers 8, da steht nämlich: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sie haben ihm das gelesen und er hat gesagt: Nein, das versteht ihr nicht, da gibt es einen Unterschied zwischen Sünde haben und Sünde tun, und hat das auseinanderdividiert und hat sich nicht mehr korrigieren lassen. Jahrzehnte später lag Jonathan Paul auf dem Sterbebett, 1931, und sein eigener Schwiegersohn, der ebenfalls Pfingstler war, nämlich Heinrich Viether, war Zeuge dieses Erlebnisses. Jonathan Paul lag auf dem Sterbebett und er wachte noch einmal auf und sagte zu allen Umstehenden, und in einer solchen Situation pflegt man gewöhnlich nicht zu scherzen, er sagte: Ich war vor den Toren der Ewigkeit und man hat mir gesagt, die Pforten sind dir verschlossen, du hast von dem Gift der alten Schlange getrunken. Was ist das für ein Gift? Ihr werdet sein wie Gott. Sündlosigkeit. Und nun sagen Angehörige der Pfingstbewegung, er habe dann Buße getan. In anderen Büchern, die kritisch sind zur Pfingstbewegung, steht es nicht. Aber wir hoffen sehr, ja, dass er Buße getan hat und dass er im Frieden heimgehen durfte. Das brauchen wir nicht entscheiden, das weiß Gott. Wir sehen aber an der Sache, wie ernst diese Dinge sind, wenn man sich da auf ein solches Gleis begibt und meint, man könnte hier schon eben bis auf die Höhen der Sündlosigkeit kommen. Fünftens, die Situation im Jahr 1905, unmittelbar vor dem Ausbruch der Pfingstbewegung hier in unserem Land. Das Verlangen nach Erweckung war auf dem Höhepunkt. Deutschland glich einem geistlichen Pulverfass. Da fehlte nur jemand, der den berühmten Funken an die berühmte Lunte halten musste. So, jetzt sind wir bei Römisch 2, der Ursprung der Pfingstbewegung. Der Ursprung der eigentlichen Pfingstbewegung liegt in den Staaten drüben, in der Bibelschule von Topeka in Kansas. 1901 wurde dort unter Leitung des Leiters dieser Bibelschule, ein Mann namens Parham, eine Bibelstudie durchgeführt. Thema: Er gab seinen Studenten das Thema: Gibt es einen Beweis für die Taufe mit dem Heiligen Geist? Das war ihre Studienarbeit, die sie durchführen mussten. Und nach 4 Wochen kamen sie zu dem Ergebnis: Sie studierten intensiv die Apostelgeschichte. Der biblische Beweis für die Taufe mit dem Heiligen Geist ist das Reden in Zungen, in Sprachen, Zungenrede. Das sei der biblische Beweis dafür, dass einer wirklich mit dem Heiligen Geist getauft ist, also den Heiligen Geist empfangen hat. Wer nicht in Zungen reden kann, hat noch nicht den Heiligen Geist. Umkehrschluss. Und die Belegstellen sind da angegeben, zwei Stellen aus der Apostelgeschichte. Und diese Aussage der Bibelschüler von Topeka wurde zur grundlegenden Lehrnorm der Pfingstbewegung des 20. Jahrhunderts und ist sie bis heute. Aber diese Aussage ist leider falsch. Das können wir ganz eindeutig mit der Bibel widerlegen. Es ist nicht der Beweis, ob jemand den Geist empfangen hat, dass er in Zungen redet. In 1. Korinther 12, 30 schreibt Paulus an die Korinther, reden etwa alle in Zungen? Er spricht vom Leib mit verschiedenen Gliedern, wo nicht jedes Glied dieselbe Aufgabe hat. Er fragt, reden etwa alle in Zungen? Und er antwortet, er erwartet offensichtlich die Antwort, nein. Reden, haben alle Weissagung? Nein, sondern nur die, denen Gott die Gabe gegeben hat, aber nicht alle. Mit der gleichen Berechtigung könnten wir sagen, alle Christen müssen die Gabe der Weissagung haben, sonst haben sie nicht den Heiligen Geist. Alle Christen müssen die Gabe der Barmherzigkeit haben, sonst haben sie nicht den Heiligen Geist. Das ist aber doch nicht so. Das widerspricht ja dem Leibsprinzip. Der eine hat die Gabe, der andere die. Und somit konnte das nicht der Beweis sein. Aber sie sahen es so, keiner von ihnen sprach in Zungen. Was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, Gott zu bitten, er möchte ihnen die Gabe der Zungenrede schenken. Sie hatten erkannt von ihrer Sicht her, das sei der Beweis, und sie hatten es nicht, also fingen sie an, Gott zu bitten. Und sie haben Wochen, Monate gebetet, gefleht, gefastet, gerungen um die Gabe der Zungenrede, bis sie eines Tages dann kam. Und sie empfingen solche Geistestaufen, immer in Anführungsstriche, hier geschrieben auf dem Blatt. Sprechen kann ich schlecht, in Anführungsstriche, dann kann ich immer nur diese Bewegung machen. Los Angeles ist die zweite Station. Am 9. April 1906, das ist das Datum, das man als den Beginn der eigentlichen Pfingstbewegung heute nimmt, war eine farbige Gemeinde mit einem farbigen Pastor namens Seymour. Er hatte auch im Rahmen mit dieser Bibelschule von Topeka so eine Geistestaufe schon erlebt und nun war man da versammelt in der Azusa Street in Los Angeles und dann haben sie gebetet und dann brach da plötzlich auch so eine Ausgießung auf sie. Es gibt Berichte, die sagen, ich weiß nicht, wie weit das authentisch ist, dass die ganze Versammlung vor Enthusiasmus ein Stockwerk tiefer gebrochen sei, weil sie so gestampft haben vor Freude und so außer sich waren, dass die in diesem älteren Gebäude die Decke runtergekracht ist. Das müsste ja dann auch Verletzte gegeben haben. Ich kann das nicht mehr nachprüfen. Auf jeden Fall ist an diesem Tag hier eine Ausgießung oder irgendwie so ein Erlebnis gewesen. Und das breitete sich durch sensationelle Zeitungsberichte in Windeseile über Nordamerika aus. Ich denke, wir kennen die amerikanische Presse ein wenig und wenn die sowas haben, dann werden die das auch gebührend ausschlachten. Von dort, von Los Angeles, ging die Bewegung weiter nach Europa und zwar über einen Mann namens Thomas Barratt, ein Norweger, ein norwegischer Methodistenprediger, der hielt sich drüben auf, hat nach eigenen Angaben 39 Tage lang gebetet und gefastet, um die Geistestaufe mit Zungenrede zu empfangen. Ich habe das gelesen in einem Buch, wie er selber beschreibt, wie er dann die Zungenrede empfangen hat, ja, wie ihn der Kiefer plötzlich vibriert hat und wie es dann aus ihm hochkam. Wenn man das liest, dann, wenn man ein bisschen ein gesundes Empfinden hat, dann merkt man, dass da irgendetwas nicht ganz stimmen kann. Ja, ich sage das mal ganz gelinde so. Er brachte diese Bewegung nach Norwegen. Dann ging das ganz rasant weiter. Innerhalb von wenigen Monaten, da war ein Emil Meyer von Hamburg, der brachte zwei Zungenrednerinnen mit von Norwegen nach Hamburg und dann nach Kassel. Und in Kassel war ein gewisser Heinrich Dallmeier, Da hat die beiden Zungenrednerinnen Agnes Telle und Dagmar Gregersen eingeladen in den EC, in den Friedenshof nach Kassel, meine Heimat, mir ist das gut vertraut. Und dann gab es im Juli 1906 Veranstaltungen dort, Evangelisation, es war sehr heiß, die Fenster waren offen und dann kamen diese Ereignisse, Geistesausgießungen, Menschen fingen an, in Zungen zu reden, Menschen fingen an, Halleluja zu rufen, Menschen fingen an, wie Schlangen auf dem Boden zu kriechen, andere wieherten, andere machten andere Dinge. Es ging so tumultartig zu am Ende, dass die Polizei einschreiten musste, weil sie gerufen wurde wegen Ordnungsstörung und die Polizei musste diese Versammlungen schließen. 1906 in Kassel. Und das fing so wunderbar an, dass ein geistesmächtiger Mann wie Elia Schrenk zunächst Läfer, dass die wieder wach werden. Gut. Also, Elia Schrenk schrieb in einem Brief an Johannes Seitz, jetzt haben wir auch die Erweckung, wie sie in Wales ist. Und einige Monate später sagte er öffentlich, dasselbe Elia Schrenk, dieser Evangelist, durch den Deutschland so gesegnet wurde. Alles geistliche Leben in meiner Heimat oben geht zurück auf 2 Wochen Verkündigung von Elia Schrenk. Im weiten Umkreis haben sich da ganz viele Menschen bekehrt. Und dieser Mann sagte damals, Brüder, ich wusste nicht, dass der Satan das Blut Jesu rühmen kann. Stellt euch mal diesen Satz vor. Ja, er wollte damit sagen, das war ein frommer Betrug. Da war zunächst auch ein positiver Ansatz, aber dieser Geist hat sich offenbart, er hat sich verraten. Das kann nicht der Heilige Geist sein, wenn solche Auswirkungen da geschehen, wenn solche Phänomene da am Ende unter dem Strich rauskommen. Nun kann man sagen, es war vielleicht doch der Heilige Geist, aber da hat sich ein falscher Geist dazu gemischt. Das wäre zu gelinde oder zu positiv, nicht scharfsinnig genug geurteilt. Ich will es gleich im Folgenden noch ausführen. Fünftens, die Ausbreitung in Deutschland. Interessant ist, da gibt es eine Studie drüber, wir haben sie drüben stehen in der Bibliothek, von einem Mann namens Lange, hat diese Sache ganz gründlich studiert, wahrscheinlich in einer Doktorarbeit, und dann schreibt er, wo breitete sich diese Bewegung aus, die Pfingstbewegung? Interessant. A, in jungen Kreisen und bei jungen Gläubigen, die noch nicht in der Schrift befestigt waren. Also B, wo keine geistlichen Väter vorhanden waren, die die Dinge prüfen konnten und sagen könnten, tut langsam, nicht gleich alles übernehmen, nicht gleich da mit reinstürzen. Und C, wo Jonathan Paul besonders gewirkt hatte, nämlich in Pommern und Ostpreußen, diese verhängnisvolle Lehre vom reinen Herzen. Sitz der Bewegung wurde Mülheim an der Ruhr. Ein so gesegneter Mann wie Ernst Modersohn war zunächst auch ganz offen für diese Bewegung. Ja, und auch Pfarrer Körper in Liebenzell gehörte zu den sogenannten Neutralen, das heißt zu denen, die nicht dagegen waren, auch nicht voll Pfingstler, aber so eine neutrale, eben mittlere Haltung zunächst einnahmen, auch Modersohn. Modersohn hat sich dann später mehr und mehr auch davon distanziert. Die christliche Gemeinschaft hat heute noch ihren Sitz in Mülheim an der Ruhr. Das sind gemäßigte Pfingstler und gehen zurück auf diese Zeit dort in Mülheim mit Ernst Modersohn und Jakob Vetter. Als Antwort der deutschen Gemeinschaftsbewegung wurde 1909 die Berliner Erklärung abgefasst. Und dieses Papier hat es in sich. Das ist für jeden echten Pfingstler ein rotes Tuch. Für den gibt es nichts Schlimmeres als die Berliner Erklärung. Aber ich denke, wir sollten sie doch mal gründlich lesen. Die Brüder und eine Schwester war dabei, Eva von Diele-Winkler, die das damals aus dem Ringen heraus unter viel Gebet niedergeschrieben haben. Die wollten nicht irgendjemand wehtun, die wollten niemand auf die Füße treten, die wollten niemand verletzen. Sie taten es aus einer heiligen Sorge und Verantwortung, für die Gemeinde Jesu in unserem Land. Und so haben sie damals Folgendes aufgeschrieben: Die unterzeichneten Brüder erheben warnend ihre Stimme gegen die sogenannte Pfingstbewegung, nicht mit Abstand von 80 Jahren, den wir heute haben, sondern direkt im unmittelbaren Ringen mit der Bewegung, die gerade aufbrach und in ganz Deutschland Spaltungen hervorrief. Fast alle Kreise waren davon betroffen und spalteten sich in Pfingstler und eben Nicht-Pfingstler. Erstens, wir sind nach ernster gemeinsamer Prüfung eines umfangreichen und zuverlässigen Materials vor dem Herrn zu folgendem Ergebnis gekommen. A. Die Bewegung steht in untrennbarem Zusammenhang mit der Bewegung von Los Angeles, Oslo, Hamburg, Kassel und Groß-Almerode. Das waren so die Stationen. B. Das ist der Kernsatz der Erklärung. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistesbegabten als besessen erwiesen. Das ist sehr starker Tabak, das weiß ich ja. Und in einer Zeit heute der geistlichen Entspannungspolitik traut man sich fast nicht, das überhaupt noch zu lesen. Aber wir sollten es einfach mal jetzt hören. Aus einem ernsten Ringen haben die Geschwister, damals waren über 60, diese Erklärung verfasst. C. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist er ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszucken, Zittern, Schreien, widerliches lautes Lachen und so weiter treten in den Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Zweitens, eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist unmöglich. Drittens, die Gemeinde Gottes in Deutschland hat Grund, sich tief zu beugen darüber, dass diese Bewegung Aufnahme finden konnte. Viertens, insonderheit aber ist die unbiblische Lehre vom sogenannten reinen Herzen für viele Kreise verhängnisvoll und für die Pfingstbewegung förderlich gewesen. Es handelt sich dabei um den Irrtum, als sei die innewohnende Sünde in einem begnadigten und geheiligten Christen ausgerottet, als hätte er keine innewohnende Sünde mehr. Fünftens, wir können Jonathan Paul als Führer und Lehrer in der Gemeinde nicht mehr anerkennen. Sechstens, wir glauben, dass es nur ein Pfingsten gegeben hat und das in Apostelgeschichte 2 und dass es kein weiteres Pfingsten in diesem Sinne gibt, sondern hier und da geistliche Aufbrüche, aber nicht ein Pfingsten in der Qualität von damals. Wir bitten hierdurch alle unsere Geschwister um des Herrn und seiner Sache willen, welche Satan verderben will, haltet euch von dieser Bewegung fern. Berlin 1909. Ich nenne nur mal ein paar bekannte Namen, nicht allen von uns bekannt. Blecher, Friedrich Blecher, Gründer des EC in Deutschland. Dallmayr, Michaelis von Rothkirch, Schrenk, Seitz, Stockmeier, von Thiele Winkler, von Fieber, Wittekind und andere mehr. Eben 60 Geschwister haben die Erklärung damals unterzeichnet. Das liegt nicht an der Zahl, es könnten 5000 gewesen sein oder nur 3, das spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob sie richtig geurteilt haben oder nicht. B. Entstehung und Ausbreitung der charismatischen Bewegung. Ich hoffe, ihr habt noch 10 Minuten Kapazität. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt waren wir im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. 1901 bis 1909 spielte sich das ab, was wir eben besprochen haben. Jetzt machen wir einen Sprung in das sechste oder siebte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, je nachdem, wie man es sagen will. 1960 und folgende Jahre ist nämlich die charismatische Bewegung entstanden. Was ist der Unterschied zur Pfingstbewegung? Erstens, die Pfingstbewegung ist organisatorisch selbstständig und gründet eigene Gemeinden. Die charismatische Bewegung gründete zunächst keine eigenen Gemeinden, sondern versucht, die bestehenden Gemeinden charismatisch zu erneuern. Versteht ihr den Unterschied? Die Pfingstbewegung ist selbstständig, macht eigene Gemeinden. Es gibt in Deutschland einen Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP. Ja, alles selbstständige Gemeinden. Aber die charismatische Bewegung gründete zunächst keine neuen eigenen Gemeinden, sondern wollte die schon bestehenden Gemeinden charismatisch erneuern. Die Kirchengemeinden und auch die freien Gemeinden. Das war das erklärte Ziel. Zweitens, die klassische Pfingstbewegung lehrt, dass die Zungenrede der Beweis der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Die charismatische Bewegung ist an dieser Stelle moderater, das heißt, sie behauptet das nicht unbedingt. Es gibt aber auch Charismatiker, die das behaupten, aber ganz gewiss nicht alle. Da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, nein, das ist ein Unsinn, was die damals da in Topeka rausgefunden haben. Das ist nicht der Beweis für Geisterfüllung oder Geistestaufe. Zweitens, charismatische Erneuerung innerhalb der evangelischen Kirche. Die Wurzeln liegen in den USA. Pfarrer Dennis Bennett empfängt 1959 die Geistestaufe nach Handauflegung durch Pfingstler wieder in Los Angeles. Ich muss hier mal gerade was einfügen zu Los Angeles. Wenn es eine eigenartige Stadt auf dieser Erde gibt, dann ist es L.A. Fast alle großen Sekten haben ihren Ursprung in Los Angeles. Die Satanskirche ist in Los Angeles gegründet. Es ist eine ganz, ganz eigenartige Stadt. Und heißt auf Deutsch Engelstadt, ja, Los Angeles. Und ich fürchte, das sind keine guten Engel, sondern eher die anderen. Das muss man einfach mal sehen. Was von Los Angeles kommt, da bin ich schon ein bisschen skeptisch, ja. Allein schon wegen dieser Zusammenhänge. Interessant, dass sowohl die Pfingstbewegung als auch die charismatische Bewegung ihren Anfang in Los Angeles genommen hat. Umfangreiche Vortragstätigkeit verbreitete dann diese Erlebnisse und Geistestaufe in den USA und auch in Europa. Und dann kam ein junger Pfälzer Pfarrer namens Arnold Bittlinger. Er war Leiter des Volksmissionarischen Amtes hier in der Pfälzischen Kirche. Er war in Amerika drüben auf einer Dienstreise und empfing dort ebenfalls die Geistestaufe. Ich habe hier ein Büchlein von ihm. Es gehört Isabella, Arnold Bittlinger, Charismatische Erneuerung, eine Chance für die Gemeinde. Da ist er hinten abgebildet. Er macht dann diese junge Bewegung von 1963 an durch Seminare und Bücher in Deutschland bekannt. Und 1978 übernimmt Pastor Wolfram Kopfermann, Hamburg, die Leitung der Charismatischen Erneuerung in der Evangelischen Kirche. Und dieser Mann hat die geistliche Gemeindeerneuerungsbewegung, wie sie sich dann genannt hat, in Deutschland und weit darüber hinaus sehr bekannt gemacht. Sogar im Fernsehen sind Gottesdienste gesendet worden, habe ich selber mal gesehen von ihm und so weiter.
Können wir das mal ablehnen?
Brauchen wir jetzt noch nicht beantworten. Wollen wir noch ein bisschen warten mit der Entscheidung?
Hast du zu viel gehört davon?
Ja. Ist ja inzwischen nicht mehr aktuell. Er ist ja aus der Kirche ausgetreten, hat eine neue Kirche gegründet vor ein paar Jahren, die Ansgar-Kirche, ja, eine freie, charismatische Kirche, eine charismatische Freikirche. Heutiger Leiter dieser geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche ist Friedrich Aschoff, wenn ich richtig weiß, ein Unternehmer aus Augsburg. Römisch drittens, charismatische Erneuerung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Bitte, Dieter.
Interessant ist ja, dass hier eine Brille zu sehen ist. Ansgar ist der heilige Ansgar, ein katholischer Heiliger, den er nimmt als Namen für die Kirche des siebenden Brückenschlags.
Ja, auf das Ökumenische kommen wir jetzt gleich zum Schluss kurz zu sprechen. Wir haben es gleich geschafft. Römisch drittens, charismatische Erneuerung in anderen Hälfte innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Die Wurzeln liegen ebenfalls in den USA. 1966 empfangen katholische Laien in dicken Anführungsstrichen an der Uni von Pittsburgh unter Handauflegung die Geistestaufe. Ihr merkt, es ist immer die Handauflegung dabei. Wir werden ganz gezielt über die Handauflegung sprechen müssen, was das für eine Bedeutung hat in der Bibel. Es folgt eine schnelle Ausbreitung der Bewegung über Nordamerika nach Deutschland. Zentrum wird Paderborn. Führender Kopf über viele Jahre war Professor Dr. Heribert Mühlen, ein katholischer Dogmatiker in Paderborn. Zweitens, gemeinsame Kennzeichen der beiden oben angeführten Bewegungen. Die Geistestaufe bzw. Geisteserneuerung durch Handauflegung. Überall wird es durch Handauflegung vermittelt. B. Neben das vergangene Wort der Heiligen Schrift tritt gleichrangig das gegenwärtige Wort der charismatischen Propheten, sagten wir schon eingangs. C. Ein Drängen zu unbiblischer Einheit der Konfessionen, Ökumene, ein ganz starker ökumenischer Zug in der charismatischen Bewegung. Zungenrede, Visionen, Führungen durch den Geist, Heilungen und, was auch ganz stark zum Erscheinungsbild gehört, Anbetung in Gebeten und in Liedern. Ich will das jetzt zunächst nicht bewerten. Ich zähle nur einfach auf, was so als Kennzeichen das Erscheinungsbild prägt. Parole: Die Lehre trennt, die Erfahrung eint. Ich sage es mal wieder ein bisschen salopp. Komm nicht zu viel mit der Lehre, mit der Bibel, mit der Dogmatik. Komm, wir haben doch die gleiche Erfahrung. Du kannst doch auch in Zungen reden, wenn du auch noch zur Maria betest und ich nicht. Aber das eint uns doch, die gemeinsame Erfahrung. Das ist die Parole. Die Lehre trennt, die Erfahrung eint. Ich will nicht verschweigen, dass auch in den deutschen Freikirchen die charismatische Bewegung Einzug gehalten hat oder eingebrochen ist. Zuerst bei den Baptisten durch einen Pastor namens Wilhard Becker, der auch Lieder gedichtet hat und so weiter, die sogenannte Ruferbewegung ins Leben gerufen hat. Hat nichts mit Windenrufer zu tun, der spielt bei Werder Bremen, ist ein anderer. Charismatischer Einbruch in die Freikirchen bei den Baptisten. Man sagt, dass die Baptistengemeinden in Deutschland inzwischen zu 40%, wenn nicht sogar zur Hälfte, schon charismatisch geworden sind. Fast die Hälfte der Baptistengemeinden. Auch bei den Methodisten ist es eingebrochen. Die freie evangelische Gemeinde wehrt sich noch relativ tapfer, wird es aber wahrscheinlich auch nicht verhindern können, dass es mehr und mehr einbricht. Römisch viertens, überkonfessionelle Bewegungen. Erstens, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, nicht zu verwechseln mit IVCG, das sind jetzt Pfingstgruppen oder charismatische Gruppen, die überkonfessionell arbeiten wollen, nicht in der katholischen Kirche speziell oder evangelischen, sondern überkonfessionell. Auf die Geschäftsleute komme ich später noch zu sprechen, das ist nämlich eine besondere Gruppe. Alexander Seibe sagte mal, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums verhalten sich zu einem normalen Pfingstler so, wie ein Sozialdemokrat zu einem RAF-Mitglied. Also, ihr versteht, das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Drittens, das Christliche Zentrum Berlin, Volkhard Spitzer, Peter Dippel, Jugend mit einer Mission, uns bekannt durch manche Lieder in unseren Liederbüchern, Jugend mit einer Mission, Schloss Hollach bei Augsburg, durch und durch charismatische Bewegung. Dazu bisherige Pfingstkreise, die überkonfessionelle Vision übernommen haben, nämlich ganz in der Nähe hier gibt es die Odenwälder Heidenmission, ein Peter Asmus, der hat hier in Heppenheim, gar nicht weit weg von hier, eine große Gemeinde. Und dann die Altensteiger Bewegung in Altensteig bei Nagold, die macht auch, zieht ganz weite Kreise, das sogenannte JMS, Jugendmissions- und Sozialwerk Altensteig. Römisch fünftens, charismatische Bruderschaften gibt es. Die Jesusbruderschaft Gnadental bei Limburg. Ich bin mal dort gewesen, habe es mir angeschaut. Ich war auch in Altensteig. Ich habe einige dieser Gruppen oder Bewegungen kurz kennenlernen können durch Besuche. Zweitens, Christusbruderschaft Selbitz in Bayern. Marienschwesternschaft, Entschuldigung Reinhard, in Franken.
Franken.
Genau. Ja, Franken ist nämlich nicht Bayern. Ja, das beleidigt einen echten Franken, wenn ich sage, das liegt in Bayern. Es ist in Franken. Also. Ja, da kommen sie. Marienschwesternschaft Darmstadt, Mutter Basilea Schlink, bekannt durch ihre Spruchkärtchen. Können wir noch gerade 2 Minuten uns sammeln? Dann der Marburger Kreis, Arthur Richter.
Ja, auch nicht richtig.
Nicht pauschal, nicht pauschal. Wir wollen nicht pauschalieren, sondern differenzieren. Er gehört in den Bereich der charismatischen Bewegung. Das heißt doch nicht, dass da dass sie keine Jünger Jesu sind. Ja? Ich muss es nur hier anführen. Und Thésée, eigenartig, eigentlich eine katholische Sache. Ja, aber viele evangelische Pfarrer gehen da mit ihren Konfirmanden hin nach Thésée in Frankreich drüben. Auch eine charismatische Bruderschaft. Sechstens, das Mittel der Großveranstaltungen wird von den Charismatikern und auch von den Pfingstern sehr, sehr gebraucht. Die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, die haben auch am meisten Geld. Da sind viele Millionäre drunter. Die fördern die Ausbreitung der charismatischen Bewegung weltweit, sehen das als ein Hauptziel ihrer Vereinigung, die charismatische Bewegung zu fördern mit viel Geld. Zum Beispiel auch Olympia 81, nicht Olympia 2000, das war der Flop, der gerade erst passiert ist. Olympia 81 war auch aus der Sicht mancher Beobachter ein Flop. Da wollte Volkhard Spitzer das ganze Olympiastadion vollbringen mit 100.000 Leuten, aber am Ende waren es wahrscheinlich nur 12.000 nach Polizeischätzung. Olympia 81 und Einbruch dieser Bewegungen auch in die beiden Kirchentage. Das zählt inzwischen offiziell zum Programm. Auf den Kirchentagen werden auch charismatische Gottesdienste angeboten, sowohl im evangelischen auch im katholischen Bereich. Wir haben den trockeneren Teil hinter uns gebracht. Heute Abend Teil 1, Entstehung und Geschichte. Mir ist das sehr wichtig, dass wir einfach die Wurzeln sehen, dass wir sehen, wie das Ganze entstanden ist, was das Ganze vorbereitet hat. Ich kann nicht bei so einem Thema in alle Einzelheiten hinein differenzieren und ja, ich muss manches einfach grob nur sagen mit 7 Meilenstiefeln. Man kann das in Büchern natürlich viel detaillierter nachlesen, aber es soll uns als ein Überblick für heute Abend erstmal genügen. Nochmal zum Schluss die Vorbemerkung: Es geht uns nicht darum, zu diffamieren und böswillig zu unterstellen, sondern wir wollen differenzieren. Wir werden das im Folgenden noch weiter tun. Darf ich mit einem kurzen Gebet den Abend abschließen? Herr Jesus Christus, du bist das Haupt deiner Gemeinde und wir sind Glieder deines Leibes und wir wissen, dass dein Leib viele Glieder hat. In Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen und freien Gruppen, dessen sind wir uns voll bewusst. Und wir wollen dir dankbar sein für jedes Glied an deinem Leib. Bitte schenk uns, dass wir wirklich auseinanderhalten können, was da Bruderschaft ist und was Lehre ist und Praxis, die wir nicht so sehen können oder die wir ablehnen müssen von deinem Wort. Wir haben jetzt Namen genannt, die wir nennen mussten. Wir wollen die Leute, die noch leben, die wir genannt haben, segnen in deinem Namen und das Allerbeste für sie erbitten. Wir wollen keinen von ihnen verurteilen. Bitte hilf uns einfach, dass wir die Dinge richtig einordnen können, nach dem Prinzip, alles zu prüfen, das Gute festzuhalten, das Böse zu meiden. Amen. Ich lade ein, Ende Oktober am letzten Mittwoch zur Fortsetzung, dann geht es um Lehre und Praxis. Am Freitagabend Gebetskreis mit Brotbrechen bei uns in Ilvesheim, am Sonntagmorgen Gottesdienst wie immer um 10 Uhr hier, nächsten Mittwoch Fortsetzung des Matthäusevangeliums Kapitel 4, da geht es um die Versuchung Jesu. Wer noch Fragen hat? Ja? Wer gerne die Gebetsstunde bei sich zu Hause beherbergen möchte, kann sich in die Liste eintragen, die vorne hängt am Brett. Wir kommen auch mal nach Weinheim, später vielleicht. Bitte macht davon Gebrauch. Wer noch Fragen hat, kommt zu mir. Ich kann sie jetzt nicht mehr im Plenum behandeln. Wir schaffen es aber vielleicht, dass wir, wenn wir ganz durch sind, auch dazu noch eine Fragezeit haben können. Wer heute Abend eine dringende Frage hat, kommt einfach hier zu mir direkt. Es gibt auch viel Literatur, ich werde das alles noch vorstellen und mitbringen. Heute Abend bei der Entstehung wollte ich das noch nicht. Gut.